wie man zum Untergang. Eigentlich, was an Sokrates interessant ist, ist, wie er stirbt. Und eben die Figur des sterbenden Sokrates, die eine tragische Figur ist, die hat, wie Nietzsche schreibt, andere Schriftsteller und Philosophen fasziniert. Das heißt, Sokrates ist überhaupt geschichtlich erfolgreich, weil er immer noch die griechische Tragödie wiederholt, durch sein eigenes Leben. Aber er reflektiert diese Wiederholung nicht. Das ist der eigentliche Vorwurf, ja, an Sokrates. Und Nietzsche sagt, Sokrates hat seinen Wissensdrang nicht auf sich selbst gerichtet, nur auf die anderen. Er hat immer die anderen gefragt, was sie für eine Legitimation haben. Er hat aber nie gefragt, was er selber für eine Legitimation hat. Hätte er aber gefragt, stellte sich heraus, dass er eine sehr traditionelle und konventionelle Legitimation hat, eine in der mythischen und mystischen Kultur zutiefst verankerte Legitimation, nämlich eine tragische Figur zu sein. Nun, wo ist der nächste Punkt? Der nächste Punkt besteht darin, in einem gewissen Vorschlag, ja, in einem Vorschlag, dass es nicht schlecht wäre, wenn es einen neuen Zyklus der Philosophen entstehen könnte. Und das wäre der musizierende Sokrates, ja, das heißt der Sokrates, der auch diese dionysische Substanz oder dionysische seine eigene dionysische Natur statt zu verbergen, zu offenbaren wusste. Und so ein Sokrates wäre sicherlich eine neue Ausgabe, nicht wahr, der griechischen Tragödie in unserer Zeit. Und das ist sicherlich Nietzsche, ja, das ist ganz klar. Nietzsche schreibt dieses Buch als so ein musizierender Sokrates. Was heißt das? Derjenige, der auf der einen Seite streng argumentiert und auf der anderen Seite die Musik der Sprache, die Musik des Diskurses nicht verbirgt. Diese Figur des musizierenden Sokrates bringt uns auf einen Gedanken, der für das Weitere wichtig ist. Nämlich, wenn ich dir auf der einen Seite sage, ja gut, das war sozusagen diese Dualität, das Apollinische, Dionysische. Was ist das Sokratische? Das Sokratische ist nichts dann anderes als ein Ernstnehmen des Apollinischen. Das heißt, das Apollinische wird absolut erst genommen und gesetzt. Man meint, das Apollinische öffnet den Weg zur Wahrheit der Dinge und vermutet nicht mehr, wie es früher war, an Schrecken und an Abgrund und Urgrund und was auch immer, den anderen hinter den Scheide. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese Figur des Apollinischen und Dionysischen, auf der anderen Seite die moderne Philosophie und Wissenschaft. Ja? Nietzsche sagt, Sokrates ist der Begründer der modernen Philosophie und Wissenschaft, die nur sich daran hält, was sichtbar ist, was aufgeklärt ist, was beschreibbar ist, was definierbar ist. Das heißt, besteht auf dem Apollinischen. Es wäre also nicht schlecht, diese neue europäische Wissenschaft zu relativieren. Und das könnte ein Philosoph tun, also wie Nietzsche selbst, oder ein Künstler wie etwa Wagner. Also das soll uns im Gedächtnis zunächst einmal bleiben, dass Wissenschaft, Nietzsche die moderne Philosophie und Wissenschaft mit dem Apollinischen unter dem Aufschluss des Dionysischen inspiziert. Das ist sein Verständnis der modernen Welt. Das ist das Apollinische unter dem Einfluss des Dionysischen Ursprungs. Nun dagegen protestiert Nietzsche mit aller Kraft und aller möglichen Energie, aber etwas unklar gleichzeitig. Und zu sehen, in diesem Buch wird er je heftiger, desto inkonsequenter. Das verschwindet aber später. Ich werde diese Strategie kurz charakterisieren. Zunächst einmal, also Nietzsche sagt, wir leben jetzt in einem, das heißt jetzt, aber verschärft, in einem ewigen Kampf zwischen der theoretischen und der tragischen Weltbetrachtung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen theoretischer und tragischer Weltbetrachtung? Ist nicht ohne weiteres klar. Zum Beispiel sagt Nietzsche, dass dieser Positivismus der modernen Wissenschaft und dieser endgültige Sieg des Apollinischen ein Untergang der Welt bedeutet, dass wir uns bewegen auf die Zeit des Kampfes der Ideologien, wo die Technik und Wissenschaft und Philosophie als Ideologie benutzt werden, um den Menschen zu vernichten. Die theoretische Kultur, in der wir leben, ist eine gefährliche Kultur, die unter den Schlagworten Würde des Menschen und Würde der Arbeit versucht, eigentlich den Menschen zu vernichten. Diese theoretische Kultur ist deswegen so gefährlich, weil sie optimistisch ist. Sie ist eben optimistisch, weil sie, wie gesagt, an die Natur glaubt und in ihrem Optimismus aber einen Nihilismus und Pessimismus betreibt und, wie ich das schon früher beschrieben habe, die Zivilisation allmählich zerstört. Man könnte fragen, naja, und warum eigentlich nicht? Ja, das heißt, wenn es so irgendwie angenehm ist, das zerstört zu werden, wenn der Untergang im Dionysischen so wunderbar zu sein scheint, wenn das Dionysische, der eigentliche Ursprung von allem ist, dann ist es ja sozusagen nicht verkehrt, nicht wahr? Alles zu vernichten und zurück zum Dionysischen zu kommen. Das ist auch im Rahmen dieser Schrift nicht so besonders klar, warum es nicht geht. Nietzsche bleibt bei der Feststellung, diese Art der Vernichtung ist irgendwie trostlos und unangenehm. Also er spricht darüber, dass es zwei Varianten des Untergangs gibt. Wir können Untergang verstehen als überschwemmende Kräfte, als ein Mentor. Wir können sozusagen steigen zu Niederlage. Wir können aber unsere Niederlage und Selbstzerstörung auffassen als einen Fehler, als etwas, was uns passiert aus einem Mangel. Und dieser Unterschied in der Interpretation, das ist der Unterschied zwischen theoretischer und tragischer Kultur, zumindest so, wie sie aufgefasst wird von Nietzsche auf dieser ersten Stufe seiner Reflexion, das ändert sich mit der Zeit. Ich möchte nur betonen, dass in dieser Schrift gibt es einen Unterschied, nur einen Unterschied zwischen dem dionysischen Untergang und dem nihilistischen Untergang. Der dionysische Untergang bin ich imstande, verzückt, entzückt und begeistert zu sein, weil vom dionysischen Eros erfüllt und der Tod in der theoretischen Welt jenseits dieser Trunkenheit, sondern vor dem sozusagen kalten Auge der Vernunft, ist ein sehr trostloser Tod, der irgendwie mir nicht gefällt, oder Nietzsche nicht gefällt, wie auch immer. Nun, es ändert sich mit der Zeit, wie gesagt. Und man kann schon jetzt sagen, wenn man ein bisschen konsequent gedacht hätte, schon auf dieser Stufe, dass der Nihilismus der Aufklärung nicht deswegen nihilistisch ist, weil es trostlos ist, er ist nihilistisch, weil er immer noch glaubt, dass es so etwas ist wie ein Naturzustand per se und echt. Erst wenn man daran nicht mehr glaubt, befreit man sich vom Nihilismus. Und von allen anderen unangenehmen Erscheinungen des früheren Nietzsche-Denkens. Ich zitiere so einige Stellen, um dann die Richtung zu zeigen. Erinnern wir uns so dann, wie dem aus dem gleichen Quellen strömenden Geister der deutschen Philosophie durch Kant und Schopenhauer es ermöglicht war, die zufriedene Daseinslust der wissenschaftlichen Sokratik durch den Nachweis ihrer Grenzen zu vernichten. Und dann, ja, meine Freunde, glaubt mit mir an das dionysische Leben und an die Wiedergeburt der Tragödie. Die Zeit des sokratischen Menschen ist vorüber. Kränzt euch mit Efeu, nehmt den Zyrusstab zur Hand und wundert euch nicht, wenn Tiger und Panther sich schmeichelnd zu ihren Knien niederlegen. Jetzt wacht es nur, tragische Menschen zu sein, denn ihr sollt erlöst werden. Ihr sollt den dionysischen Festzug von Indien nach Griechenland geleiten. Rüstet euch zu hartem Streiter, aber glaubt an die Wunder eures Lotes. Vielleicht noch ein paar Zitate. Man stelle jetzt daneben den abstrakten, ohne Mythen geleiteten Menschen, die abstrakte Erziehung, die abstrakte Sitte, das abstrakte Recht, den abstrakten Staat. Man vergegenwärtige sich das regellose, von keinem heimischen Mythos gezügelte, schweifende künstlerische Fantasie. Man denke sich an eine Kultur, die keinen festen und heiligen Ursitz hat. Man müsste auch an unserem deutschen Wesen schmerzlich verzweifeln, wenn es bereits in gleicher Weise mit seiner Kultur unlösbar verstrickt wie die Franzosen. Ja, eins geworden wäre, wie wir das an dem zivilisierten Frankreich ja zu unserem Entsetzen beobachten können. Und das, was lange Zeit der größte Vorzug Frankreichs und die Ursache seines ungeheuren Übergewichts war, eben jenes Einsein von Volk und Kultur, dürfte uns bei diesem Anblick nötigen, dahin das Glück zu preisen, dass diese unsere so fragwürdige Kultur bis jetzt mit dem edlen Kern unseres Volkscharakters nichts gemein hat. Und irgendwo am Ende steht es, und wenn der deutsche Zagen sich nach einem Führer umblicken sollte, den wieder in die längst verlorene Heimat zurückbringe, deren Wege und Stege er kaum erkennt, so mag er nur dem wohnig lockenden Rufe des dionysischen Vogels lauschen, der über ihm sich wiegt und ihm den Weg dahin deuten will. Das heißt, auf der Ebene dieser Schrift bleibt Nietzsche noch bei einigen Illusionen. Und die Illusionen, das sind ja überliefert, ja, das sind irgendwie verdeckte Zitate von Wagner und Schopenhauer. Er verliert diese Illusionen sehr schnell, schon in der nächsten, im nächsten Text verschwindet das alles vollständig. Was bleibt, ist allerdings diese grundsätzliche Einsicht, die dann weiter sehr radikal entwickelt wird. Die Welt ist eine Unlüge, Natur eine Selbstverstellung. Wir müssen diese Verstellung weitertreiben. Wir müssen die Grausamkeit der Natur nachahmen, die Gewalt der Natur weitertreiben. Dann erst sind wir mit der Natur im Einklang. Wie das weitergeht, das erkläre ich. Oder stelle ich da nächste Stunde. Ich möchte aber jetzt zu dieser Figur des Sokrates zurückkommen. Sicherlich möchte ich jetzt keine platonische Dialoge wieder aufhören lassen, aber Sie haben ja hoffentlich welche gelesen und so hoffe ich, dass meine folgenden Bemerkungen auch mehr oder weniger verstanden werden. Die können wir aber dann weiter diskutieren. Na gut, wenn man die Wissenschaft sagt, ja, wenn man sagt, die Wissenschaften, die modernen Wissenschaften, sie erklären die Welt durch ein System der Abgrenzungen und Definitionen, beschreibende Sachverhalt und positivistisch und im Sinne Wissenschaften sind, sagen wir politisch. Dann wird es aber etwas unglaubwürdig in Bezug gerade auf die Philosophie, ja, Sokrates. Und wie sind überhaupt die Dialogen von Plato aufgebaut, ja, wo Sokrates sozusagen die zentrale Rolle spielt? Sokrates sitzt irgendwo auf dem Marktplatz, redet mit den Leuten, zunächst einmal sozusagen ganz ruhig, jetzt beginnt er mit sozusagen einem ruhigen, freundlichen Gespräch. Dann wird er etwas böse gereizt, ironisch und sogar aggressiv, an einem bestimmten Punkt. Und man merkt sofort, was das für ein Punkt ist, wo eine Definition auftaucht gerade. Ja? Das heißt, es geht um die Freundschaft oder Wahrheit oder Schönheit, was auch immer sozusagen gebildete Menschen so verleihen. Besprechen hier, wenn sie zusammensitzen beim Wein und jemand hat versucht, die Freundschaft, die Schönheit zu definieren. Ja? Und da reagiert sofort Sokrates allergisch und zeigt, dass diese Definition nicht greift. Irgendwie unplausibel ist. Und dann versucht noch jemand zu definieren und zeigt, auch diese Definition ist unplausibel. Und dann kommt noch jemand und sagt, und diese gibt noch eine Definition und. Und am Ende wird Sokrates gefragt, und was gibt er für eine Definition? Und dann sagt er, aber ich weiß nur, dass ich nichts weiß, ja, und Freundschaft ist halt Freundschaft, ja, und Schönheit ist halt Schönheit, ja. Und wenn man das irgendwie nicht versteht, dann ist es völlig sinnlos, sie zu definieren. Ja, das ist im Grunde die Struktur des Dialogs. Weißt, die ganze Dialog wendet sich eindeutig gerade gegen die Konzeption der Definition und der Abgrenzung, ja, und der Fixierung. Eine gewisse Form. Es muss auch nicht vergessen werden, und das erwähnt auch übrigens Nietzsche, auch in diesem Buch, dass Sokrates sehr trinkfest war und dass er bei jedem sozusagen großen Fest als letzter ging, immer noch nüchtern, wobei alle anderen schon sozusagen liegen mussten und nicht mehr aufstehen konnten. Er hatte immer sozusagen das letzte Wort. Ja? Aber er hatte das letzte Wort, das er nie ausgesprochen hatte. Er ging einfach weg. Ja? Alle anderen waren betrunken sozusagen und er war nicht, aber er ging weg. Er hat diese Definition gar nicht gegeben. Dann kann man sagen, das, was Sokrates getan hat, bei einer Klärung. Ja, das heißt, man fragt, was ist die Freundschaft, was ist die Schönheit? Und diese Frage wird geklärt. Und in dem Sinne, in dem wir sagen können, sozusagen, das Apollinische ist das Klare, das Apollinische ist das Sichtbare, Deutliche und Lichte, muss diese Idee der Klärung etwas zu tun haben mit dem Apollinischen. Scheint so zu sein, ist aber nicht so, ja, weil diese Klärung zu keiner Klarheit führt. Ja. Dafür eigentlich wurde auch Er getötet der Sokrates, ja, nicht wahr? Weil er sozusagen alles bestritten, aber nichts vorgeschlagen hat. Es ist eine Art Klärung, die auf der anderen Seite eine völlige Verunklärung, ja, der herrschenden Begrifflichkeit nach sich zieht. Nun kann man sagen, diese Art Klärung beginnt bei Sokrates durch einen Entschluss. Ja? Das heißt, es wird nicht gezeigt, dass er genötigt ist, irgendwie, wie ein Held, ja? Nicht wie ein griechischer Held, der durch die Umstände genötigt wird zu handeln. Sokrates ist irgendwie nicht genötigt zu handeln. Scheinbar. Auf der anderen Seite, in vielen Dialogen, auch bei Phaidon, finden wir diese berühmten Stellen, wo Sokrates mehrmals sagt, sozusagen diese innere Nötigung ist eine erotische, ja? Dass man in seinem Kreis, um bei den schönen Jünglingen Erfolg zu haben und sie sozusagen in seine Bahn zu ziehen, musste brillieren, ja? mit Rhetorik und Sophistik. Und wer sozusagen sich nicht gut zeigen konnte, der hatte auch kein Glück in der Liebe. Und in Phaidon schreibt er auch, dass er sagt, dass das erst erotische Überschwang ist, der den Denker zu seiner Einsicht und zu seiner Klärungsvorgang überhaupt zumindest einmal führt und dieses ganze Gedanken trägt. Hat man das in Erinnerung, muss man daran zweifeln, dass Nietzsche etwas bei Sokrates entdeckt hat, was man bei Plato nicht nachlesen kann. Ja, es gibt das alles. Es gibt diese erotische Überschwemmung. Es gibt diese Zweideutigkeit in Bestimmung dessen, warum man überhaupt spricht und mit welchem Ziel. Es gibt diese Ambiguität zwischen Klärung und Verlust der Klarheit. Und vor allem, es gibt ja sicherlich diese Verbindung zum Staat. Ja, letztendlich will Sokrates durch die Gesetze sind sozusagen der Ort des Konventionellen, des Künstlichen überhaupt, sozusagen, in diesem altherrschen Sinn. Er wollte die Gesetze nie abschaffen oder reformieren. Er wollte sie nur erklären aus einem anderen Grund. Die Figur, die sokratische Figur ist überhaupt keine Revolte. Es handelt sich um keinen Protest gegen die herrschende Ordnung. Mehr noch, als die Freunde von Sokrates ihm raten, sich dem Staat zu entziehen, auch dem Gericht zu entziehen, zu fliehen, ja, zu protestieren, was auch immer, will Sokrates das nicht tun. Und er sagt, ich werde den Gesetzen Athens mich unterwerfen in der Form, in der sie tatsächlich in ihrer Praktizität, in der Form, in der sie tatsächlich existieren. Das heißt, diese russaistische Idee, dass die Gesetze ungerecht sein können und geändert werden können, diese Idee ist ja bei Plato nicht zu finden. Sie können verbessert werden, aber sie können nicht verbessern. Man kann sie sicher nicht mutwillig entziehen. Also diese rebellische Figur gibt es ja. Das heißt, wenn Nietzsche sich gegen die wissenschaftliche Kultur wendet, wenn er sich gegen die Macht, Definitionsmacht, sagen wir, ja, der herrschenden Kultur, dann hat er vielleicht recht. Wenn er aber sagt, Philosophie und Wissenschaft, beginnt es problematisch zu sein. Weil seine ganz alle Figuren, die er beschreibt, inklusive der Figur des Mythos, die sind alle in Plato zu finden. Auch Sokrates auf der Geschichte und Mythen. Ja, das ist auch nicht vergessen. Woher kommt dann überhaupt sozusagen dieser Platz, was ist hier überhaupt entdeckt worden? Ja, das ist eine interessante Phrase. Frage. Nietzsche hat dieses Gefühl, er hat etwas entdeckt, was die anderen nicht entdeckt haben. Und daraus diese Ton. Was ist das hier überhaupt? Ich denke, dass hier ein Bezugnahme auf Plato in die Irre führt. Und ich werde genauer darüber sprechen in der nächsten Stunde, wenn wir weitergehen mit Nietzsche. Aber was er sicherlich vor Augen hatte, das ist nicht die griechische Philosophie und nicht der Sokrates, sondern Descartes. Das ist der Subjektivismus der Neuzeit. Und die Idee eines Anfangs der Philosophie. Es ist ein sehr wichtiger Moment, dass Sokrates nie seine eigene philosophische Tätigkeit als einen Anfang gedacht hat. Er hat immer auf etwas reagiert, was immer schon da war. Er begann ein Gespräch mit schon existierenden Haltungen, mit immer schon dagewesenen Positionen und Definitionen. Nirgendwo in den platonischen Dialogen findet man diese Figur des Anfangs des Philosophierens. Ganz am Anfang von der Metaphysik von Aristoteles kann man auch nachlesen, dass es keinen Anfang des Philosophierens gibt. Ja. Da ist Aristoteles sagt, es ist sehr einfach, ich möchte über die Wahrheit sprechen, ja, so ungefähr. So. Und sagt aber dann weiter, es ist eine leichte Aufgabe. Im Grunde ist es nichts leichter, als etwas Wahres zu sagen. Ja. Sage ich zum Beispiel, hier steht ein Tisch, ja, sozusagen, dann ist es schon eine Wahrheit. Und ich habe schon was Wahres gesagt. Es ist sozusagen absolut leicht, etwas Wahres zu sagen. Das heißt, es ist nicht irgendwelche Wahrheit, die ich sagen will, sondern eine bestimmte Wahrheit. Also irgendwelche Wahrheit ist leicht zu sagen, eine bestimmte Wahrheit ist schwierig zu sagen. Und was es eine Wahrheit ist, das ist die Reaktion auf die philosophische Frage, die man schon stellt. Also ich will etwas Wahres sagen in Bezug auf eine gewisse Frage stellen. Das ist reaktiv. Also wenn ich die Fragestellung, die hier Nietzsche so in einer extremen Form ankündigt, wenn ich die jetzt vergleiche mit dem, was tatsächlich in der antiken Philosophie passiert, dann scheint überhaupt der Anspruch völlig unbegründet zu sein, etwas Neues zu sagen. Man soll aber aufmerksam sein auf einen Fehler von Nietzsche, weil um diesen Fehler geht es ja eigentlich. Weil Nietzsche sagt, mit Sokrates fängt die Philosophie an. Mit Sokrates geht die Tragödie unter. Mit Sokrates entsteht ein theoretischer Mensch. Ja. Das heißt, er denkt Anfang des Philosophierens als Augenblick. Er denkt es nicht als eine Vorsetzung einer vorgegebenen Situation und sich einfügen in einen schon sozialen Diskurs, sondern er denkt Anfang der Philosophie als eine Entscheidung, als eine augenblickliche Akt der Entscheidung. Und das war sicherlich das herrschende Modell im 19. Jahrhundert, aber dieses Modell beginnt ja sicherlich nicht mit Sokrates, sondern mit Descartes, mit Cogito ergo sum, mit dem Entschluss Descartes zu denken. Ja, und er beschreibt diesen Entschluss folgendermaßen. Er sagt, ich habe vieles gelesen, ich habe vieles gehört, ich habe teilgenommen an einem Krieg, habe auch diese Seite des Lebens kennengelernt, habe viele gelehrte Menschen getroffen, Und irgendwie alles schien, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, was ich gelesen habe, schien mir völlig unglaubwürdig zu sein. Und irgendwie machte keinen großen Eindruck auf mich. Und so völlig verzweifelt habe ich mich entschlossen, einfach beginnen zu denken. Ja, einfach alles das vergessen und beginnen zu denken. Und in diesem Augenblick habe ich verstanden, dass die einzige Realität, mit der ich konfrontiert bin, das ist dieser Denkprozess selbst. Ja, beginne ich zu denken, dann bin ich in der Relation gestellt zu dem Denkprozess selbst. Und was auch immer ich denke, kann ich nicht abstreiten, dass ich denke. Das ist der cogito ergo sum. Ja, das heißt, man kann an allem zweifeln, tut ja das auch, aber auch wenn man zweifelt, denkt man. Und das heißt, am Denkprozess selbst kann man nicht zweifeln. Das ist dieser kartesianische Denkprozess und Anfang des Denkens, auf den Nietzsche reagiert. Und denk mal so, wie der kam, dann ist der Einwand von Nietzsche plötzlich verständlich und glaubwürdig. Nämlich, nichts anderes sagt der Nietzsche, als dass, wenn du jetzt zu denken beginnst, dann weißt du nicht warum. Das heißt, du weißt alles, was sozusagen danach kommt, aber nicht, was früher war. Du weißt nicht, warum du angefangen hast zu denken. Vielleicht du denkst, dass du angefangen hast zu denken, weil du so einen Entschluss gefasst hast, zu denken. Aber ist dieser Anschluss, ein Entschluss zu denken, immer noch ein Denken? Das ist die interessante Frage. Und das ist die entscheidende Frage. Das ist der Punkt, wo die ganze Kritik ansetzt. Und das ist der Punkt, wo diese ursprüngliche Gewalt ursprünglich auftaucht. Das ist der Punkt, den wir thematisieren werden und weiter. Das heißt, am Anfang eines Denkprozesses, das heißt, dort, wo man die Philosophie nicht als Diskurs, nicht als Rhetorik, nicht als Sprache versteht, wie Platon und Aristoteles und die Klassik, die Philosophie immer noch verstanden haben und wie ich meine, zu Recht verstanden haben, wahrscheinlich auch. Durch einen gewissen Bruch mit dieser Situation entsteht eine andere Bindung, eine Bindung des Philosophierens nicht an die Tradition des Philosophierens, nicht sich einfügen in eine schon bestehende Struktur, sondern ein Neuanfang, ja? Ein Bezug auf den Prozess selbst. Und da kann man tatsächlich fragen, was passiert in diesem Augenblick? In diesem Augenblick, den man noch nicht kontrolliert, den man noch nicht reflektiert, in dem Augenblick, wo man zum Entschluss kommt, überhaupt zu beginnen zu reflektieren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Entschluss aus einer Nötigung entsteht. Das heißt, man wird genötigt, das zu tun. Zum Beispiel, man wird alt, man hat seine Kriege schon geführt, wie nicht radikal, ja. Man hat alles verloren, man steckt in die Krise, finanziell ruiniert, nur Schulden, keine Lust mehr, Bücher zu lesen, das System sozusagen. Er friert ja, wie Sie wissen, kann praktisch aus dem Haus nicht rausgehen, muss immer neben einem Ofen sitzen, ist sozusagen ein totales Wrack. Ja? Und das ist der Moment, wo man sich fragt, was tut man ja in so einem sozusagen Zustand? Da kann man nur denken anfangen. Ja? Das heißt, man ist sozusagen, was ist eine Falle? Man kann sagen, dass man denkt, aber beginnt dort zu denken, wo man eine Falle ist, ja, wo das Leben einen so eine ungünstige Lage gebracht hat, dass das einem nicht mehr bleibt, als zu denken. Dann ist es kein heroischer Entschluss zur Selbstreflexion, sondern es ist sozusagen eine Niederlage im Grunde, eine Lebensniederlage, die dann aber verkauft wird als eine große Entscheidung. Nachträglich. Und es gibt keine Kriterien, diesen Verdacht abzuweisen. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Verdacht zu bestätigen. Das ist sehr wichtig. Es gibt aber auch keine Möglichkeit, diesen Verdacht abzuweisen. Weil kein Denkender ist strukturell imstande, über den Anfang seines Denkens nachzudenken. Er ist sozusagen durch eine Zäsur, durch eine Differenz von dem eigenen Anfang des Denkens getrennt. Und diese Differenz, oder diese Zäsur, die lässt vermuten, dass sein ganzes Denken mit seinen ganzen Evidenzen eine Lüge ist, selbstverständlich. Wir haben hier also mit einer Figur zu tun, die für das Denken, also für die Kultur des 20. Jahrhunderts, sehr charakteristisch ist. Die auch wiederum ihre Geschichte hat. Und irgendwann am Ende des Semesters und am Ende des Seminars werde ich versuchen, diese Geschichte zu rekonstruieren. Aber zunächst einmal ist es wichtig, diese Figur vor Augen zu haben. Das ist diese Figur eines metaphysischen Verdachts. Metaphysischen in dem Sinne, dass dieser Verdacht nicht geprüft, analysiert werden kann. Wir können diesen Verdacht nicht entkräften, genauso wie diesen Verdacht nicht beweisen können. Und dieser Verdacht ist die Quelle aller Gewalt. Alle spezifischen Gewalt, das werde ich versuchen zu sagen, alle spezifischen Gewalt des 20. Jahrhunderts. Alle Gewalttheorien des 20. Jahrhunderts als Theorie, nicht als Institution, als Theorie, rechtfertigen sich letztendlich durch diese Figur und werden durch diese Figur begründet oder bilden sie. Diese Figur eines grundsätzlichen Zweifels oder grundsätzlichen Verdachts hinsichtlich des Anfangs jeder Reflexion. Weil dadurch jede Reflexion entkräftet werden kann und einer Urgewalt unterworfen, theoretisch unterworfen, aber auch dann praktisch unterworfen, aus der sie dann vermutlich ausgeht. Wir werden ja sehen, wie das dann von 200 einzeln. Wir werden das, was ich gesagt habe, dann in der zweiten Stunde besprechen, aber vielleicht gibt es am Ende jetzt schon irgendwelche unmittelbare Fragen, Verständnisfragen. Wenn nicht, dann eben, wir sehen uns, ich weiß nicht, vielleicht 15 Minuten, 20. Wenn nicht, ja, wir sehen uns irgendwo anders. Ja. Wir werden wandern, 20. Okay.